ein Außenseiter im Licht der Gesellschaft. Bewunderung wird zu Misstrauen. Nähe zu Schuld. Seine Verletzlichkeit wird zur Gefahr und sein Geschenk zum Vorwurf. Doch im Alleinsein bleibt er wahrhaftig und der Schnee erzählt seine Geschichte weiter. Du hörst Neuroklar, einen Podcast für Menschen, die mehr spüren als sagen können. Für alle, die lieber nachdenken als mitbrüllen. Und für alle, die in Medien mehr sehen als nur Unterhaltung. Hier geht's um Gedanken zu Spielen, Medien und Design. Aus neurodiverser Sicht. Was fesselt? Was irritiert? Wann wirkt etwas logisch? Und wann nicht mehr? Authentisch, offen, nachdenklich. Kein Mainstream, kein Geschrei. Nur Klartext. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Neuroklar. Im ersten Teil haben wir gesehen, wie ein Fremder in eine Welt kam, die so perfekt wirkte, dass jede Abweichung natürlich auffallen musste. Edward mit den Scherenhänden. Blass, verletzlich, mit Klingen anstatt von Händen, wurde in die Pastellfarben von Suburbia platziert. Zunächst war es ein Märchen voller Staunen. Hecken in Tiergestalt, Hunde mit neuen Frisuren, Frauen, die seine Kunst bestaunten. Edward war ein Fremder, aber für einen Moment wurde er gefeiert. Nicht, weil er verstanden wurde, sondern weil er nützlich war. Seine Andersartigkeit war willkommen, solange sie der Unterhaltung und der Schönheit diente. Doch dann kam der Bruch. Kleine Missverständnisse wurden zu großen Konflikten. Joyce stellte ihn bloß. Jim hetzte gegen ihn. Die Gemeinschaft schloss ihre Türen. Edward, der nie wirklich dazugehörte, wurde vom Faszinosum zur Bedrohung erklärt. Aus Staunen wurde Angst. Das Märchen kippt in eine Tragödie. Und genau hier setzen wir wieder an. Unsere Leitfrage im zweiten Teil lautet: Wie viel Anderssein erträgt eine Gemeinschaft? Und was passiert, wenn Verletzlichkeit sichtbar wird? Denn genau darum geht es jetzt. Um die Prüfung, die Eskalation und die Entscheidung. Und schließlich dann der Nachhall, der bis heute bleibt. Bevor wir tiefer einsteigen, lohnt es sich noch einmal die Atmosphäre aufzurufen, die Burton geschaffen hat. Sein Suburbia ist kein realistisches Abbild einer amerikanischen Vorstadt. Sie ist ein Diorama, überzeichnet, bunt und künstlich. Alles ist einfach zu ordentlich, zu gleichförmig, zu glatt. Dieses Setting ist nicht Kulisse, sondern eben Kommentar. Es zeigt, wie sehr Gesellschaften Routinen schaffen, die Abweichung unsichtbar machen soll. Edward war der erste Riss in dieser Ordnung. Und im zweiten Teil geht es darum, was passiert, wenn dieser Riss größer wird, wenn die Fassade nicht mehr zu halten ist. Die Frage, wie viel Anderssein erträgt eine Gesellschaft, ist keine rhetorische. Der Film gibt eine sehr klare Antwort. Nicht viel, aber die entscheidende Nuance: Es kommt darauf an, welches Anderssein sichtbar wird. Solange Edward Kunst erschafft, solange er Nutzen bringt, solange er harmlos wirkt, darf er bleiben. Doch sobald seine Verletzlichkeit sichtbar wird, seine Unsicherheit, seine Naivität und seine Hilflosigkeit, ist diese Grenze eben erreicht. Das ist die Tragik dieser Geschichte, dass nicht das Bedrohliche, sondern das Verletzliche den Ausschluss auslöst. Und so betreten wir nun die zweite Hälfte. Die Märchenhaftigkeit bleibt, doch sie wird dunkler, schwerer und melancholischer. Die Farben verblassen, die Musik wird tragischer, die Gemeinschaft wird härter. Edward steht nun vor seiner Prüfung. Er muss sich einer Welt stellen, die ihn nie wirklich wollte. Kapitel 4. Jede Geschichte kennt ihren Wendepunkt. Den Moment, an dem sich alles entscheidet. Ob der Fremde wirklich einen Platz finden darf oder eben nicht. Bei Edward mit den Scherenhänden ist es kein einzelner Augenblick, sondern eben die Kette von Missverständnissen, Projektionen und Ängsten, die sich eben zu einer Eskalation verdichten. Edward hat längst gespürt, dass die Stimmung kippt. Wo vorher offene Türen waren, sind nun verschlossene Vorhänge. Die Stimmen der Nachbarschaft sind lauter geworden, härter. Joys Verdrehung der Wahrheit hat seine Reputation beschädigt. Jim nutzt jede Gelegenheit, ihn zu provozieren. Und Edward selbst? Verletzlich und ohne soziale Routine, stolpert hilflos durch die Situation, denen er eben nicht entkommen kann und die er nicht kontrollieren kann. Es sind die kleinen Missgeschicke, die zur großen Katastrophe führen. Edward will helfen und verletzt. Er will berühren und schneidet. Er will dazugehören und steht plötzlich als Eindringling da. Der Zuschauer sieht, er ist unschuldig, doch die Gemeinschaft sieht eben nur die Klingen. Der Höhepunkt ist die Konfrontation mit Jim. Kim steht zwischen beiden Männern, zwischen Aggression und Verletzlichkeit. Jim attackiert Edward, nicht weil Edward etwas getan hat, sondern weil seine bloße Existenz Jim bedroht. Hier die Frage, wie soll eine bloße Existenz stören? Die Szene im Haus. Jim betrunken und aggressiv. Edward in die Enge getrieben und es eskaliert. Edward wehrt sich mit den einzigen Werkzeugen, die er hat, seinen Klingen. Die Hecken zu Drachen geformt haben, treffen jetzt Fleisch und Jim stirbt. Das ist kein heroischer Sieg und erst recht kein Triumph. Es ist ein verzweifelter Reflex. Für die Gemeinschaft unten in der Straße, die den Lärm hört, ist es nichts anderes als eine Bestätigung. Das Monster hat wieder zugeschlagen. Kim wiederum versteht mehr. Sie hat gesehen, dass Edward nicht nur aus Hass gehandelt hat, sondern aus Notwehr. Sie sieht seine Verzweiflung, seine Panik und seine Hilflosigkeit. Doch sie weiß eben auch, es gibt keine Möglichkeit, die Gemeinschaft von dieser Wahrheit zu überzeugen. Die Logik der Masse ist stärker als jede Einzelstimme. Und so entscheidet Kim, Edward zu schützen. Nicht indem sie ihn verteidigt, sondern indem sie ihn verschwinden lässt. Edward flieht und er kehrt zurück an den einzigen Ort, der ihn je aufgenommen hat. Das Schloss hoch über der Vorstadt. Dieses Bild ist kraftvoll. Unten die enge, bunte, normierte Welt. Oben die dunkle, leere, unvollkommene Zuflucht. Im Schloss ist er wieder das, was er am Anfang war. Allein, unfertig und umgeben von halbfertigen Maschinen, die seinen Schöpfer zurückgelassen hat. Doch diesmal gibt es keine Hoffnung mehr, dass er noch einmal hinunterkehrt. Anderes Wort für runtergeht. Kim folgt ihm. Ein letztes Mal. Zwischen beiden gibt es keine Illusion mehr. Sie gesteht ihm ihre Liebe, wissend, dass sie nicht geliebt werden kann. Ihr letztes Geschenk ist eine Lüge. Sie erklärt der Gemeinschaft, Edward sei verstorben. Und damit rettet sie ihn vor dem Mob, indem sie ihn unsichtbar macht. Und so bleibt es ein Märchen. Viele Jahre später erzählt eine alte Frau, in Klammern, Kim ist nun gealtert, ihren Enkeln, warum es im Winter schneit. Sie erzählt von Edward, der im Schloss geblieben ist und mit seinen Klingen Eisskulpturen erschafft. Die Splitter fliegen, die Flocken wirbeln und der Himmel wird weiß. Diese Bilder sind poetisch und bitter zugleich. Die Schönheit, die die Gemeinschaft verstoßen hat, fällt weiterhin auf sie herab. Doch Edward bleibt unnahbar, fern und vor allem allein. War dies Edwards große Prüfung? In gewisser Weise ja. Er wurde gezwungen, sich der Gewalt der Welt zu stellen. Und er hat überlebt. Doch ist es ein Überleben im Rückzug, nicht im Ankommen. Die Prüfung bestand nicht er, sondern die Gemeinschaft, und sie ist eben gescheitert. Die wahre Frage war nie, ob Edward wirklich gefährlich ist, sondern ob die Gesellschaft fähig ist, Verletzlichkeit zu ertragen. Und in diesem Fall lautet die Antwort nein. Reflexion. Aus neurodiverser Sicht ist diese Szene von bedrückender Aktualität. Menschen, die anders sind, in Anführungszeichen, erleben oft, dass ihre größte Prüfung nicht darin liegt, sich selbst treu zu bleiben, sondern darin, zu überleben in einer Welt, die ihre Verletzlichkeit nicht trägt. Der Rückzug wird zur Strategie, nicht zur Wahl. Burton inszeniert das als Märchen. Der einsame Schöpfer, der von der Ferne Schönheit schenkt. Doch dahinter liegt eben eine Realität. Isolation als Preis für das Authente. Damit endet praktisch die große Bühne. Edward bleibt im Schloss, Kim in der Vorstadt. Die Gemeinschaft hat nun wieder ihre Routine. Doch die Geschichte ist nicht zu Ende. Denn jede Entscheidung hat nun mal Konsequenzen. Und diese sind nicht nur für Edward spürbar, sondern auch für Kim und eben selbige Gemeinschaft. Kapitel 5: Entscheidung und Konsequenz. Jede Geschichte, die eskaliert, verlangt nach einer Entscheidung. Nicht unbedingt nach einer gerechten oder endgültigen, aber nach einer, die die Figuren in ihrer Welt auf einen neuen Stand bringt. In Edward mit den Scherenhänden ist diese Entscheidung schmerzhaft, weil sie nicht nur von den Figuren, sondern auch von der Gemeinschaft getroffen wird. Nehmen wir Kims Entscheidung. Kim ist der Mensch, der Edward am nächsten gekommen ist. Sie hat gesehen, wie er fühlt, wie er zweifelt und wie er liebt, aber eben auf eine stille, unsichere, aber aufrichtige Weise. Doch sie weiß auch, dass es in dieser Welt keine Zukunft für ihn gibt. Als Jim tot zu Boden fällt, steht Kim vor der Menge, die bereits ihr Urteil gefällt hat. Sie weiß, dass Edward keine Chance hätte, sich zu erklären. Jedes Wort, jede Geste würde gegen ihn ausgelegt werden. Seine Hände würden ihn verraten, egal was er sagt. Also trifft Kim eine radikale Entscheidung. Sie erklärt, dass Edward tot sei. Sie bringt den Beweis mit, Jims leblosen Körper, und lässt die Gemeinschaft im Glauben, dass beide im Schloss ums Leben gekommen sind. Mit dieser Lüge schützt sie Edward, aber sie löscht ihn auch aus dieser Welt. Sie wählt für ihn ein unsichtbares Leben, in dem er sicher, aber niemals frei ist. Die Konsequenz von Edward. Edward akzeptiert diese Entscheidung schweigend. Er kehrt nicht zurück. Er kämpft nicht mehr um Zugehörigkeit. Stattdessen richtet er sich ein in seine Isolation. Er lebt allein im Schloss, umgeben von Maschinen seines Erfinders, von Skulpturen, die er selbst erschaffen hat. Es ist ein Leben voller Kunst und voller Ausdruck, aber eben ohne Menschen. Die Schneeflocken, die aus seinen Eisskulpturen wirbeln, sind das einzige Geschenk an die Welt da draußen. Es ist eine Konsequenz, die tragisch und poetisch zugleich ist. Edward bleibt er selbst, schafft weiter, schenkt Schönheit, doch der Preis dafür ist nun mal die Einsamkeit. Die Entscheidung der Gemeinschaft. Die Nachbarschaft akzeptiert Kims Version der Geschichte, weil sie ihnen eben, nennen wir es, in den Kram passt. Für sie ist es einfacher, Edward für tot zu halten, als sich mit der eigenen Angst auseinanderzusetzen. Die Ordnung kehrt zurück. Die Häuser bleiben eben bunt. Die Rasenflächen bleiben kurz. Die Routinen sind wieder stabil. Niemand spricht mehr laut über den Fremden. Doch im Unterbewusstsein bleibt er präsent, sei es als Schreckensfigur oder eben als Märchen. Und das ist ein Punkt der Perspektive. Damit zeigt Burton eine bittere Wahrheit. Gemeinschaften entscheiden sich oft nicht für Gerechtigkeit, sondern eben, nennen wir es Ruhe. Sie wollen nicht Wahrheit, sondern eben Stabilität. Auch für Kim bleibt diese Entscheidung eben nicht folgenlos. Sie lebt ihr Leben weiter, altert und wird zur Großmutter. Aber sie trägt immer die Erinnerung an Edward in sich. In der Rahmenhandlung des Films erzählt sie die Geschichte ihrem Enkelkind. Und wir spüren, dass sie Edward eben nie vergessen hat. Ihre Entscheidung war ein Akt der Liebe, aber auch ein Akt des Verlustes. Sie rettete ihn, klar, aber sie verlor ihn gleichzeitig. Und das ist die Tragik, die sie ihr ganzes Leben lang begleiten wird. Die philosophische Konsequenz. Diese Entscheidungen werfen eine einfache Frage auf, die weit über den Film hinausgeht. Ist Rückzug eine Niederlage oder eine Form des Überlebens? Für Edward ist es beides. Er überlebt, indem er sich entzieht, aber er verliert nun auch die Möglichkeit, Teil von der Welt zu sein, die er berührt hat. Die Gemeinschaft hat sich entschieden, ihre Routine zu bewahren, statt ihre Angst zu überwinden. Damit bleibt sie arm an Vielfalt und reich an Oberflächlichem. Kim hat sich entschieden, Edward zu schützen, aber auch ihn unsichtbar zu machen. Damit hat sie Liebe gezeigt, aber eben auch Verlust akzeptiert. Und Edward hat sich entschieden, eben nicht mehr zu kämpfen, damit er authentisch bleibt und sich dieses bewahrt. Aber der Preis ist eben die Isolation. Und hier wieder der neurodiverse Blickwinkel. Reflexion, Entscheidung und neurodiverse Realität. Aus neurodiverser Sicht ist dieses Kapitel besonders eindrücklich. Viele erleben, dass ihre Möglichkeiten nicht nur durch ihr eigenes Handeln begrenzt sind, sondern durch die Entscheidung anderer. Man wird eben integriert oder ausgeschlossen, sichtbar gemacht oder unsichtbar. Nicht, weil man es selbst so wählt, sondern weil die Gemeinschaft eben darüber entscheidet. Die Konsequenz ist oft Rückzug. Nicht als freie Wahl, sondern eben als einziger Weg, seine Verletzlichkeit zu schützen. Und damit endet die Entscheidungsebene. Die Figuren haben ihre Rolle gefunden. Die Gemeinschaft hat sich eingerichtet. Edward ist verschwunden, aber eben nicht vergessen. Und genau hier beginnt das letzte Kapitel, der Nachhall. Kapitel 6 – Nachhall. Wenn ein Märchen endet, bleibt selten nur eine Geschichte zurück. Es bleiben Bilder, die sich einprägen, und Fragen, die größer sind als das Geschehen selbst. Edward mit den Scherenhänden ist genauso ein Märchen. Es bleibt eben im Kopf, weil es eben nicht nur von einem Jungen mit Klingenhänden erzählt, sondern irgendwie von uns allen. Nehmen wir die Figuren als Symbole. Denn jede Figur in diesem Film steht für ein Motiv, das größer ist als sie selbst. Edward ist das Symbol für das Fremde, das Unfertige und Verletzliche. Er verkörpert die Ambivalenz von Kreativität und Gefahr, von Schönheit und Schmerz. Seine Hände sind zugleich Gabe und Fluch und damit ein Bild, wie Fähigkeiten, die nicht den Normen passen, missverstanden werden können. Peg steht für Fürsorge. Sie ist die Figur, die in Edward zuerst den Menschen sieht, nicht die Scheren. Ihre Offenheit ist zwar naiv, aber auch eben radikal. Sie verkörpert die Haltung, die Gemeinschaften brauchen, den Mut, Fremdes willkommen zu heißen. Kim symbolisiert Sehnsucht und Empathie. Sie erkennt, was in Edward steckt, doch sie kann ihn eben nicht retten. Ihre Liebe ist echt, aber machtlos gegenüber der Härte der Gemeinschaft. Jim ist das Gesicht der Angst vor Veränderung. Er ist Aggression in Reinform. Nicht, weil er stärker ist, sondern weil er schwächer ist. Seine Gewalt entspringt aus Unsicherheit, aus Angst, die Kontrolle zu verlieren, wenn das Fremde eben akzeptiert wird. Die Nachbarschaft schließlich ist das System selbst. Routine, Oberflächen, das Bedürfnis nach Ordnung. Sie ist freundlich, solange es nützt, und gnadenlos, sobald es irritiert. All diese Figuren sind keine Karikaturen. Sie sind Archetypen und sie spiegeln Mechanismen, die wir eben alle kennen, in kleinen alltäglichen Maßstäben. Und wenn wir auf eine tiefere Ebene gehen, erzählt der Film von der Frage, die uns eben alle betrifft. Was bedeutet Menschsein? Edward ist in Anführungszeichen unfertig, weil ihm die Hände fehlen. Doch eigentlich ist er ein vollständigerer Mensch als viele, die ihn umgeben. Er fühlt intensiver, er liebt aufrichtiger und er schafft Schönheit. Seine Unvollständigkeit ist nur ein anderes Bild von Menschlichkeit. Eines, das nicht irgendwie in eine Norm passt. Das wirft die Frage auf, was macht uns eigentlich vollständig? Ist es die Fähigkeit, uns in Systeme einzufügen? Oder ist es die Fähigkeit, Schönheit und Liebe zu empfinden, auch wenn wir anecken? Burton beantwortet diese Frage nicht direkt. Aber die Traurigkeit der Geschichte zeigt, Gesellschaften definieren Vollständigkeit oft zu eng. Sie erklären anders zu unfertig und übersehen, dass genau darin ein Teil von Menschlichkeit steckt. Machen wir einen Realitätsbezug. Wenn wir den Film auf unsere Realität beziehen, sehen wir Parallelen in vielen Bereichen. In Schulen. Kinder, die nicht stillsitzen, nicht in der Reihe laufen, gelten schnell als störend, egal wie kreativ sie sind. In der Arbeitswelt. Menschen, die anders denken, werden gefeiert, wenn ihre Ideen Gewinn bringen, aber ausgegrenzt, wenn sie die Strukturen in Frage stellen. In der Gesellschaft. Wir sprechen gerne von Vielfalt, solange sie bunt und harmlos wirkt. Doch sobald Verletzlichkeit sichtbar wird, psychische Krisen, Überforderung oder Rückzug, endet diese Toleranz leider sehr oft abrupt. Die Suburbia im Film ist kein Fantasieort. Sie ist ein Spiegel dafür, wie unsere Systeme funktionieren. Durch Routinen, Oberfläche und leider Ausschlüsse. Und wenn wir wieder die drei hauptneurodiversen Perspektiven rausnehmen, ist Edward mit den Scherenhänden besonders resonant. Wieder das Beispiel ADHS. Die Erfahrung, Fähigkeiten zu haben, die in Routinen nicht passen, wie Kreativität, Ideen oder Energie, werden doch oft als zu viel und zu unkontrolliert wahrgenommen. Für das Autismus-Spektrum, das Gefühl, anders zu kommunizieren, anders wahrzunehmen und dafür missverstanden zu werden. Nicht, weil man feindlich ist, sondern weil die Welt andere Codes erwartet. Für die Hochsensibilität. Die Intensität, mit der Reize wahrgenommen werden. Die Verletzlichkeit, die eben einfach nicht verstanden werden will. Edward ist ein Bild all dieser Erfahrungen. Seine Scherenhände sind die sichtbaren Zeichen für das Anderssein, das er sich eben nicht ausgesucht hat. Diese Schönheit der Hecken, der Skulpturen und des Schnees entsteht doch genau daraus. Doch die Gemeinschaft sieht nur die Gefahr und eben nicht die Gabe. Isolation und Routine. Eine der stärksten Botschaften des Films ist es, Isolation ist eben nicht immer eine Wahl. Sie ist oft eine Konsequenz. Edward zieht sich zurück, nicht weil er nicht mehr lieben will, sondern weil die Welt seine Liebe nicht tragen kann. Und gerade durch Isolation bleibt eben der Preis sehr hoch. Und hier liegt der Nachhall, der den Film bis heute relevant macht. Er stellt keine einfache Moral auf, sondern eine offene Einladung. Was sehen wir, wenn jemand anders wirkt? Sehen wir die Scheren oder die Augen? Sehen wir die Gefahr oder eben die Verletzlichkeit. Wie viel Anderssein erträgt eigentlich unsere Gesellschaft? Nur das Nützliche und harmlos Bunte oder eben auch das Verletzliche, Unfertige und, nennen wir es, Unkontrollierte? Was bedeutet es, Verantwortung zu übernehmen? Für Peck war es Fürsorge, für Kim war es Liebe, für die Nachbarschaft war es Abwehr und für uns? Damit endet unsere Reise durch das moderne Märchen. Eins, das nicht mit einem Happy End schließt, sondern mit einer leisen, traurigen Schönheit. Wir haben Edward begleitet, vom Schloss in der Vorstadt, von der Faszination in der Ablehnung, vom kurzen Moment der Nähe bis zum endgültigen Rückzug. Wir haben gesehen, wie viel Schönheit im Anderssein liegen kann und wie wenig eine Gemeinschaft bereit ist, diese Schönheit zu tragen, wenn sie eben zeitgleich Verletzlichkeit zeigt. Wir haben Figuren gesehen, die mehr als nur Figuren sind. Nehmen wir Peck, die Mut zur Fürsorge hatte. Kim, die Liebe zeigte, indem sie losließ. Jim, der Angst in Gewalt verwandelte. Und eine Gemeinschaft, die ihr Diorama schützte, indem sie Vielfalt ausschloss. Am Ende bleibt Edward allein. Und doch bleibt er nicht spurlos. Die Schneeflocken fallen weiter, jedes Jahr. Und sie erinnern daran, dass Schönheit manchmal nur aus der Distanz ertragen wird. Vielleicht ist das die eigentliche Einladung dieser Geschichte. Uns zu fragen, ob wir bereit sind, Nähe auszuhalten, auch wenn sie verletzlich ist. Ob wir es wagen, Menschen nicht nur nach Nützlichkeit zu akzeptieren, sondern für ganzes, unvollkommenes Sein. Denn die Frage, die Edward stellt, ist keine historische, keine filmische. Sie ist eine, die uns eben alle betrifft. Wie viel Anderssein ertragen wir? Und wie viel Verletzlichkeit lassen wir in unserem eigenen Leben zu? Ich danke euch, dass ihr auch diesmal mit auf dieser Reise wart und euch die Zeit genommen habt, zuzuhören und mitzudenken. Und wie immer gilt, dies ist nicht das Ende, es ist eben nur ein Kapitel. Denn die nächste Geschichte wartet schon. Und wer Lust hat, kann gern einen Kommentar hinterlassen. Bis dahin, euer Neuroklar.